freue mich, dass ich hier sein darf, dass ich einspringen darf. Bin immer gern da. Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ich habe auch alles beieinander soweit. Ich komme von einer anstrengenden Tagen in Breckerfeld. Wir haben uns dort mit den Schülern intensiv mit der Dreieinheit Gottes beschäftigt und ganz vor allem dann noch mit der Gottheit Jesu und den ganzen Anfechtungen, die da in der Welt so rummarodieren, von den Zeugen Jehovas bis zu den Mormonen und anderen. Und jetzt haben wir heute ein ganz anderes Thema, aber der Herr wird Gnade schenken, wenn man sein Wort verkündigen will, dann hält er einem auch die Sachen beieinander. Und wenn ich notfalls was über die Dreieinheit erzähle, dann ist ja auch nicht schlimm. Ich habe noch eine Ankündigung zu machen, die haben wir gerade abgesprochen. Bei uns wird nächstes Wochenende, also vom 6. bis 8. Oktober, der Wilfried Block sein. Und wir werden unter dem Generalthema das geistliche Leben eines Christen 4 Vorträge hören. Einen am Freitagabend, 2 am Samstag und zudem am Sonntag möchte ich euch gar nicht einladen, weil ihr sollt hier zusammenkommen und nicht bei uns. Das könnt ihr aber vielleicht hinterher auf der CD anhören oder ähnliches. Es geht also am Freitag um 19.30 Uhr los und am Samstag dann um 17 Uhr weiter. Ich schicke dir das noch, dann kannst du es nochmal vielleicht kundtun. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, das man sich anhören könnte. Ja, ich habe dem Benni die Woche gesagt, ja, ich habe 2 Predigten im Repertoire. Eine geht um Freude und die andere ist aus den Sendschreiben. Und da hat er gemeint, ja, mach, was du für richtig findest. Und da habe mir gestern gedacht, die Überschrift zu dem Freuden, zu der Predigt über die Freude, die passt irgendwie gar nicht so richtig. Und habe dann im Auto auf der Fahrt hierher überlegt, was sind deine Punkte, welche Überschrift passt besser. Und dann habe ich die Überschrift verändert, gestern Abend im Auto, und jetzt heißt die Überschrift freudig auf dem Weg zum Ziel. Und ich finde es immer wieder herrlich, wie das so kleine Ermutigungen sind, die der Herr uns gibt, wenn wir uns so auf so einen Tag, auf so einen Gottesdienst vorbereiten, du bei dir und ich bei mir im Auto und so, aber irgendwie kommen die Dinge zusammen. Und ja, die geht jetzt nicht über Matthäus 6, diese Predigt, aber da kommt einiges vor, was sich wirklich wieder schön ergänzt. Und da bin ich immer sehr, sehr glücklich, weil wir daran auch erkennen, wir haben einen lebendigen Gott, der mit uns diese Dinge vorbereitet, die dann hier gesagt werden und getan werden, auch Lieder auswählen und all diese Sachen. Und daran sieht man, er arbeitet an uns und mit uns und die ganze Sache ist wirklich in Bewegung. Das macht es für mich, der das ja eigentlich glaubt alles, noch viel glaubwürdiger, weil es sich immer wieder so bestätigt. Also man kann diese Bestätigung immer noch toppen. Also man kann immer noch sicherer werden. Ich bin da immer wieder erstaunt. Also heute ist wieder so ein Moment. Also wir starten. Die Überschrift ist freudig auf dem Weg zum Ziel. Wir lesen nachher im Philipperbrief, aber erst gibt es eine ausführliche Einleitung. Also mein Fahrlehrer, der hat während meiner Fahrschulzeit immer sinngemäß einen Satz gesagt, jetzt schau doch nicht auf das Hindernis, sondern schau aufs Ziel und schau nicht auf die 2 Zorpfosten beim Rückwärtsfahren vor allem, sondern du musst ja zwischendurch und nicht drauf auf diesen Pfosten. Also, okay, verstanden, schau nicht aufs Hindernis, denn sonst fährst du drauf. Das war so der Satz, den ich mir gemerkt habe, fahren konnte ich schon. Wenn man vom Land kommt, ist fahren können nicht das Problem, sondern man braucht dann anderen Input in der Fahrschule. Das war so einer. Also klar, das Ziel ist ja nicht das Hindernis, sondern das Umfahren des Hindernisses oder das Durchkommen zwischen den 2 Pfosten und damit eben das Erreichen des Ziels. Das heißt, wenn wir uns zu sehr um die Hindernisse kümmern, dann verlieren wir das Ziel aus den Augen oder fahren woanders hin. Das ist übrigens ja in der Matthäus 6 Stelle auch ein Thema. Ja, also ich habe dadurch Sicherheit erworben und habe auch gelernt, Situationen neu einzuschätzen. Ich hab die Lücke angeguckt. Wie breit ist die Lücke? Und nicht, wenn ich auf dem Pfosten fahre, habe ich eine Beule im Auto. Also es geht ums Ziel. Es geht nicht auf dem Lebensweg um den Umgang mit den Wegpunkten, mit den Etappen. Natürlich sind die wichtig und natürlich müssen die ordentlich bedacht werden. Aber eigentlich geht es ums Ziel. Wenn wir uns mittels der Bibel mit Gott beschäftigen, weil wir unser Leben nach ihm ausrichten wollen, dann ist es ganz genauso. Gott hat Ziele gesetzt und die wird er auch erreichen. Das ist klar. Und Gott zeigt sich uns in der Bibel, der Schöpfung und unserem Leben als jemand, der runde Sachen macht. Also ist alles perfekt und zu Ende gedacht. Und eigentlich ist auch alles bereits auf dem Weg zum Ziel. Jetzt hat sich aber der Satan und der Mensch eingemischt, leider schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Aber der Heilsplan Gottes steht und ist auf dem Weg zum Ziel. Jetzt gilt's also, die Wegbeschreibung Gottes anzuschauen. Es gilt, sich daran zu halten und dann kommt man ans Ziel. Somit ist es auch Gott, der uns hilft, mit den Wegpunkten umzugehen. Weil er sagt, guck aufs Ziel, wir kümmern uns um die Wegpunkte. Gott hat sich sein Wesen und seinen Charakter in der Bibel offenbart. Das ist mir jetzt in den Tagen wieder ganz neu bewusst geworden. Wenn wir Gott als Ganzes anschauen wollen, wenn wir seine Eigenschaften, angefangen von der Liebe bis hin zu seiner Gerechtigkeit und zu alledem anschauen, sehen wir ihn in einem für Menschen nicht greifbaren und so großen Bild, dass man sagen muss, wenn wir den Schöpfer anschauen, kommen wir als Geschöpf an unsere Grenzen. Das ist aber wieder ein Beweis dafür, dass es einen Schöpfer gibt und dass das Ganze einen viel größeren Rahmen hat, als wir ihn erahnen. Falls der Abstecher in die Trinität, aber es ist tatsächlich so. Also es ist eine unbeschreibliche Tiefe, davon spricht ja die Bibel, spricht Paulus. Die Breite, die Höhe, die Tiefe Gottes zu ergründen, ist eine Lebensaufgabe und wir können sicher sein, wir werden darin Unwahrscheinliches erkennen, aber wir werden nie auf den Grund vorstoßen. Das ist also wunderbar. Gott hat sich in der Bibel an verschiedene Adressaten gewendet und das Ganze auch in verschiedene Zeiten eingeteilt, beziehungsweise sich in verschiedenen Zeiten auf spezielle Art geoffenbart. Das sehe ich als Teil der Wegbeschreibung an und auch als Teil der Informationen, die wir brauchen, um die Ziele richtig einzuordnen. Das ist eigentlich wie bei Seefahrern, die mit Instrumenten wie einem Sextanten oder ähnlichem zunächst mal die Position feststellen und dann sagen, welchen Kurs muss ich jetzt setzen, um zum gewünschten Ziel zu kommen. Also wir können uns in der Bibel orientieren. Wir sehen also dann, wo stehen wir, aber wir können dann auch sagen, gut, das Ziel steht ja auch da, dann lass uns jetzt den Kurs setzen aufs Ziel und Gott schenkt uns quasi den Wind in den Segeln und auch die richtigen Ideen, um dann dahin zu kommen. Es ist allgemein bekannt, dass seit dem Pfingstereignis damals, und der Herr hat ja danach die Erde verlassen, aber den Heiligen Geist gesandt, eine spezielle Zeit begonnen hat, die Zeit der Gemeinde, das ist nichts Neues. Und die Bibel sagt auch, dass diese Zeit damit enden wird, dass der Herr seine Gemeinde heimholen wird. Wir kennen also unseren Längengrad und unseren Breitengrad. Wir wissen genau, wo wir stehen und wir wissen auch, was kommen wird. Wir wissen darüber hinaus auch noch Ziele, aber wir sehen schon mal, der erste große heilsgeschichtliche Wegpunkt wird das Zusammenkommen mit dem Herrn sein. Das ist jetzt wichtig. Weil dazu parallel läuft natürlich für andere Menschengruppen auch ein Plan. Die befinden sich an anderen Wegpunkten und müssen auch ihren Sextanten anders ordnen. Parallel dazu läuft für die Juden, von uns aus betrachtet, weil wir die Bibel auch im Neuen Testament lesen, die sogenannte Zeit der Heiden. Die hat natürlich weit vor der Zeit der Gemeinde begonnen. Ab dem Moment, wo fremde Könige die Herrschaft übernommen haben über das Volk Israel, und das ist bis heute so, spricht die Bibel von der Zeit der Heiden. Also wer hat politische Gewalt und in welchem eingebetteten Rahmen befindet sich sein Volk in der Zeit, in der nicht der Herr selbst über sie herrscht? Tut er im Moment so nicht. Beschreibt die Bibel als Zeit der Heiden. Auch im Buch Daniel ist davon die Rede, Daniel 9, wann geht's denn jetzt weiter? Und da vergehen die Jahrwochen und dann, jetzt geht's weiter. Und da endet die Zeit der Heiden. Also es ist ein anderer Wegpunkt, das ist auch nicht unser Ziel. Ja, auf das Ende der Zeit der Heiden, damit haben wir jetzt in dem Sinn, das haben wir nicht im Sextanten oder im Navi einzugeben. Das ist nicht unser Ziel. Aber für die Juden ist es Ziel, der Messias wird dann kommen. Da beginnt für sie der nächste Zeitabschnitt. Der nächste Zeitabschnitt für die Juden ist aber, bevor der Messias kommt, erst eine Zeit der Drangsal. Diese Drangsal wird die ganze Welt überkommen, ausgenommen derer, die vorher entrückt werden. Also wir sehen, es ist schon wichtig, was kommt als nächstes und worauf navigiere ich zu. Dass wir wirklich in der Endzeit leben, lehrt uns die Bibel. Die Zeichen der Zeit zeigen undrücklich auf das, was kommen wird, nämlich die Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit und die Aufrichtung des antichristlichen Reiches. Wir merken aber sofort, wir haben ja mehr Informationen. Ja, wenn die Bibel von der Endzeit spricht und wenn die Bibel von Zeichen der Endzeit spricht und auch vom Ende und von Endzeit reden und all diese Bibelstellen, wenn wir die betrachten, merken wir, es geht um die Wiederkunft des Herrn, das ist sein zweites Kommen. Und es ist ein Wegpunkt, der sich in einem Bereich befindet, außerhalb der Zeit der Gemeinde. Und damit ist klar, wir haben eigentlich ein anderes Ziel anzuvisieren, als das, die Wiederkunft des Herrn. Also wir müssen aufpassen, ja. Aus Sicht der Gemeinde ist das Ende der Heilszeit eben ja nicht die Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit, sondern die Entrückung. Und da ist es jetzt wichtig, auf was wir schauen. Wenn ich darauf jetzt so rumreite, jetzt schon hier minutenlang, dann geht es mir darum, zu zeigen, dass die Bibel sehr präzise ist, wenn es darum geht, worauf können wir uns ausrichten. Natürlich gibt es unter den Menschen unterschiedlichste Lehrmeinungen und Streit darüber. Das empfinde ich aber eher als Wegpunkte. Ja? Und darum geht es mir nicht. Ich will nicht Recht haben, sondern ich will aufzeigen, dass die Bibel ganz präzise, ganz bestimmte Ereignisse zu einer bestimmten Zeit und vor allem, und das ist für uns Menschen wichtig, weil wir nicht nur mit dem Kopf denken, auch mit einem ganz bestimmten Charakter beschreibt. Und wenn mein Ziel einen bestimmten Charakter hat, ist der Weg dorthin davon schon beeinträchtigt, positiv beeinflusst. Und weil der Weg der unterschiedlichen Gruppen zu unterschiedlichen Zielen führt, ist es einfach wichtig, diese Ziele auch genau unter die Lupe zu nehmen und den Weg entsprechend zu organisieren. Jetzt sehen wir natürlich, dass die Zeit, in der wir leben, besorgniserregend ist. Viele Dinge sind gegen Gottes Willen ausgerichtet. Und die Menschheit bewegt sich mit Volldampf auf den Abgrund zu, das ist klar. Unser Land fährt gegen die Wand, das können wir sehen. Da muss man jetzt kein Prophet mehr sein, das kann ein Grundschüler erkennen. Es reicht zu wissen, dass 360 Grad was anderes sind wie 180 und dass eine Firma, die kein Geld mehr hat, einfach pleite ist. Das ist für Politiker vielleicht große Kunst unter Umständen, für uns nicht. Wir wissen es. Abgrund, Wand, je nachdem. Und deshalb sprechen auch viele Christen jetzt von der Wiederkunft des Herrn. Das ist erstmal gut. Das klingt aber so, als ob die Entrückung eine Art Ausstiegsszenario für die Gläubigen aus dem Chaos der Welt wäre. Und das trifft jetzt irgendwie zusammen mit der Wiederkunft des Herrn, so genau weiß man es nicht. Ist das das Wesen des Ereignisses, wie es beschrieben wird? Die Entrückung findet nicht statt, weil die Welt von den Christen befreit werden muss oder weil wir evakuiert werden müssten, sondern sie findet statt, weil die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Wenn der letzte Gläubige sich bekehrt hat, dann ist die Zeit rum. Dann beginnt auf der anderen Seite natürlich eine Gerichtsperiode, aber wenn wir dieses Zusammentreffen mit dem Herrn anschauen, das der Gemeinde ganz klar prophezeit wird, dann ist es ein freudiges Ereignis. Dann ist es ein Ereignis, wo ein zentrales Ziel erreicht wird, ein Ziel des Herrn erreicht wird, dass er und seine Gemeinde vereinigt werden. Wenn der Leib vollständig zusammengefügt ist, dann ist fertig mit Gemeinde. Darum geht's. Da kann es ja aussehen, wie es will. Das hätte auch zu einem Zeitpunkt stattfinden können, wo die Christen noch gedacht haben, es war eigentlich ganz okay hier. So Zeiten gab es ja in verschiedenen Ländern immer wieder, wo Christen überhaupt kein Interesse hatten an der Wiederkunft des Herrn, weil sie sagen, uns geht's doch gut hier. Außerdem können wir ein ganz tolles Evangelium weitergeben. Ja, ja, vielleicht, aber dann hätten sie ja aufs falsche Ziel zugelebt. Gott ist zuverlässig. Er gibt uns deutliche Informationen über sein Wesen und seine Handlungen und über das Wesen der Ereignisse, über die er spricht und auf die es zuläuft. Und wir können das sehr schön sehen, dass er die Dinge beispielhaft auch wiederholt hat. Wenn wir in die Heilsgeschichte schauen, wenn wir in die Zeit Noahs schauen, dann können wir feststellen, dass es da einen Henoch gab und einen Noah. Waren beides fromme Männer. Der eine wurde entrückt und hatte mit der ganzen Gerichtssache überhaupt nichts am Hut. Der andere wurde versiegelt, in eine Arche gesteckt und kam unbeschadet durchs Gericht hindurch. Genau das Gleiche wird so wieder passieren. Die Gemeinde wird, vergleichbar mit Henoch, entrückt werden, bevor diese Gerichtssache ins Rollen kommt. Ein Teil der Juden, beispielhaft jetzt die 144.000, werden versiegelt werden und durchgebracht werden durch die Gerichtszeit. Die laufen dann auf die Wiederkunft des Messias zu. Das ist völlig unterschiedlich. Es war auch damals schon völlig unterschiedlich. Und es gibt noch mehr Beispiele in der Bibel, dass es schon ein Unterschied ist, ob eine Gruppe vor einem Gericht bewahrt wird oder durch ein Gericht hindurch bewahrt wird. Die Seinen und das Gericht gehören nämlich nicht zusammen. Denn dafür hat der Sohn am Kreuz sein Blut bereits vergossen. Die Schuld ist bezahlt. Vor Gericht wird ein Urteil, das schon mal gesprochen wurde über eine Straftat, ja nicht revidiert und alles nochmal von vorne gemacht. Wenn eine Sache verhandelt ist und das Urteil rechtskräftig ist, ist die Sache verhandelt. Und wenn sogar die Strafe dafür bezahlt oder abgesessen wurde, dann ist es vorbei. Und genauso ist es da auch. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Das Gericht Gottes gehört nicht zu seinen Gläubigen, sondern auf eine Zeit danach für die Ungläubigen. Dass der Herr mit uns auch ins Gericht geht und dass wir da manche Wörter auch ineinander verschieben und dass es ein Preisgericht geben wird, ist alles klar. Ist aber wieder ein ganz anderer Charakter und ein ganz anderes Thema. Also sollten wir uns fragen, was spricht die Bibel für uns in unsere Zeit und was für eine andere Zeit? Welches Ziel ist anzupeilen und was gibt uns die Bibel für unsere Zeit als Gemeinde vor? Was soll man denn in den Fokus nehmen? Warum ist das Hinleben auf die Entrückung also so unterschiedlich zu dem Hinleben auf die Wiederkunft des Herrn als Richter? Ja, ganz klar, weil wir eine andere Nachricht haben. Wir können jetzt von Gnade, von Liebe und von Rettung sprechen. Von einem Leben, das Sinn macht und das eine Zukunft hat. Wir müssen nicht mit der Angst arbeiten. Und wir müssen auch keine Angst haben. Ich finde, es ist ein grundlegender Unterschied. Und jetzt nähern wir uns mit großen Schritten der Freude. Weil darum geht es nämlich. Das Ziel, das Gott gesetzt hat und die Freude, die wir haben sollen auf dem Weg, hat überhaupt nichts mit dem Ende zu tun, das mit Gericht zu tun hat. Ich habe einen Bibeltext ausgewählt aus Philipper 4. Das ist natürlich in den Paulusbriefen der Freudentext. Es gibt Parallelstellen, aber ich finde, Philipper 4 ist absolut der Text, der für die Freude steht. Und jetzt ist es so, dass in diesem Text darüber hinaus eben auch was über das Ziel gesprochen wird und der Charakter der Entrückung und die Anweisungen für ein praktisches Leben dort eben auch gegeben werden. Also wir lesen mal zusammen Philipper 4, ab Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich möchte den Textblock in zwei Teile teilen. Zunächst die ersten beiden Verse, die habe ich überschrieben mit Zeugnis. Wir sollen uns freuen. Und zwar einfach mal nur freuen und zwar immer. Egal, was um uns herum passiert. Schon mal eine mutige Anweisung, finde ich. Und jetzt kommt noch was dazu. Alle in unserer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig wir sind. Wenn ich jetzt in meinen Alltag schaue, muss ich sagen, erstens freue ich mich nicht immer und zweitens wird mein Umfeld nicht immer nur Freundlichkeit und Güte bei mir sehen. Das ist aber die Anweisung. Also wäre jetzt schon mal was, womit ich mich mehr beschäftigen müsste, könnte ich mal das andere schon mal von der Liste streichen. Ja, und sagen, tut mir leid, ist gerade nicht so wichtig. Jetzt geht es erstmal darum, dass ich mich freue und dass man an mir Freundlichkeit und Güte erkennen kann. Also es klingt gut, ist auch richtig. Die Frage ist, wie soll es gehen? Und zudem frage ich mich, welchen Grund sollten die Menschen damals gehabt haben, jetzt in hemmungslose Freude zu verfallen? Nur weil Paulus ihnen einen Brief schreibt? Der Philipperbrief wurde 62 nach Christus während der ersten Gefangenschaft des Paulus in Rom geschrieben. Also welchen Grund hätte jetzt der Paulus gehabt, sich zu freuen? Paulus berichtet den Philippern jetzt zwar in Kapitel 3 von seiner Not und das dem Epaphroditus, dass der jetzt gerade wieder fit ist. Also die schwere Krankheit scheint er irgendwie überwunden zu haben. Das wäre jetzt vielleicht ein Grund, dankbar zu sein. Aber jetzt gleich völlig hemmungslose Freude ausbrechen zu lassen. Ja, naja. Und selbst wenn Paulus dort in Rom jetzt einen Grund zur Freude gehabt hätte, warum glaubt er dann, dass die Philipper sich jetzt auch so freuen sollen wie er? Er wusste ja gar nicht, wie es denen gerade geht. Die überhaupt einen Grund zur Freude haben. Also eher nicht. Jetzt scheint doch die Lösung in einer Gemeinsamkeit zu liegen, die er definitiv unterstellen kann, weil er sich absolut sicher ist, dass sie das gemeinsam haben. Jetzt ist das Tolle an dem Brief, dass man nicht nur ein Kapitel hat, sondern dass er irgendwo anfängt, irgendwo aufhört und dass wir in diesem ersten Kapitel des Philipperbriefs darüber, glaube ich, sehr wertvolle Informationen finden. Es muss ein Ziel oder eine Sache sein, die der Paulus im vierten Kapitel gar nicht mehr erwähnen muss, weil er sie vorher schon erwähnt hat. Sonst hätten sich ja die Philipper die gleiche Frage gestellt wie ich jetzt gerade. Warum freuen? Ja, er sagt es ihnen in Kapitel 1, ab Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Warum? Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Ah, jetzt wissen wir es. Die Philipper waren auch Kinder Gottes, so wie Paulus. Und er war sich dessen absolut sicher, denn er kannte sie vom Tag ihrer Bekehrung an. Das mag jetzt nicht für jeden Einzelnen gelten, aber für die als Gemeinde, für die, die er da anschreibt, und denen wusste er das. Und er gibt auch schon die Perspektive auf den Tag Jesu Christi. Wäre jetzt eine eigene Predigt zu unterscheiden, der Tag des Herrn und der Tag Jesu Christi. Wo unterscheidet sich's? Warum freut er sich da drauf und warum nicht? Lass mal jetzt. Aber wir sehen, er sagt ganz klar, es ist keine grundlose Freude, die irgendwie durch irgendeinen Umstand zustande kommt. Nein, er kann das ganz klar sagen, dass diese Freude darin liegt, dass sie im Evangelium, das sie angenommen haben, etwas gemeinsam haben, dass sie Geschwister sind im Herrn und dass dieses Leben im Herrn für sie, egal in welcher Situation sie sich befinden, für ihn im Gefängnis, für die Philipper in ihrem Alltag, der gemeinsame Grund ist, warum es keinen Grund gibt, sich nicht zu freuen. Also das eine ist mal auf jeden Fall die Freude am Evangelium. Oder die Gemeinschaft darin und die damit verbundene freudige Erwartung auf die Ewigkeit und über das Zusammentreffen mit dem Herrn. Jetzt verbindet der Paulus damit aber eine Aufgabe. Und er sagt, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Ich habe es vorher schon gesagt, kann man auch anders übersetzen, mit Güte, Freundlichkeit, Milde. In meiner alten Bibel stand da Lindigkeit, finde ich ein schönes Wort. sagt mir jetzt zwar so nichts, aber jetzt, wenn es was sagt, soll sich freuen, ich finde es ein herrliches Wort. Und Sanftmut vor allem. Also beide Aufrufe zur Freude und zur Güte gehören ganz eng zusammen. Freude, die wir für uns allein haben wollen, verzehrt sich aber schnell. Ich kann mich über was freuen. Wenn ich das aber niemand sagen kann, vergeht das ganz schnell. Echte Freude will sich mitteilen. Und darum suchen wir jemanden, dem wir uns mitteilen können. Das ist auch im Leid so, aber wir sprechen jetzt von der Freude. Und wenn wir eine freudige Nachricht erhalten haben, dann freuen wir uns mit dem, der sie uns gebracht hat. Und wir erzählen sie weiter. Uns freuen sich noch mehr. Das ist ansteckend. Und es lässt Aufmerksamkeit entstehen. Warum freuen die sich? Was haben die? Und dann fällt es uns auch nicht mehr so schwer, den anderen in Güte zu begegnen. Ich habe mich ja schon mal positiv konditioniert und freue mich schon mal. Wenn ich mich über das Evangelium freue, gehe ich doch hin und sage, pass mal auf, ich habe eine gute Nachricht. Da können die immer noch sagen, der spinnt irgendwie. Ja, aber meine Grundhaltung war die Freude im Evangelium, die Sicherheit, dass ich nicht spinne, und meine Güte, die damit zwangsläufig verbunden ist. Jemand, dem ich vom Herrn erzähle, dem gegenüber verhalte ich mich genau so. Ich will ihm nicht nur meine Güte zeigen, sondern ich spreche über die Güte des Herrn, die mich so froh macht und die er auch haben kann. Das ist gelebte Nächstenliebe. Wenn das eigene Herz jetzt aber mit Bitterkeit oder zumindest Unfreudigkeit, muss ja nicht jeder immer gleich bitter sein, erfüllt ist, dann ist die Quelle, der Kanal verstopft, aus der diese Milde und Güte kommt. Die kann dann vielleicht noch absichtlich irgendwie gemacht sein oder weil du eben so ein Typ bist, der irgendwie immer nett ist. Es ist nicht das Gleiche, es ist nicht das, wovon hier die Rede ist. Und jetzt haben wir das Gleiche, was wir hier in 1 Vers 6 haben, mit dem Tag Jesu Christi, haben wir auch in unserem Kapitel 4. Und dort sagt Paulus in Vers 5, der Herr ist nahe. Andere Bibelübersetzungen übersetzen mit, der Herr kommt. Ich will jetzt diese beiden Übersetzungen überhaupt nicht werten, sondern ich nehme sie einfach beide. Es finden sich beide Übersetzungen, sie passen beide, finde ich, absolut in den Kontext. Warum? Drei Argumente oder drei Dinge habe ich mir gedacht. Gott steht dabei und daher freut euch und seid sanftmütig zu allen anderen Menschen. Also der Herr ist nahe, deswegen macht es. Das macht Sinn. Wir wissen, in welcher Erwartung Paulus lebte. Er erwartete den Herrn, er erwartete die Entrückung. Eine Erwartung, die alle Kinder Gottes gemeinsam haben. Paulus, die Philipper und wir. Und diese Erfahrung und diese Erwartung schafft natürlich Freude und Friede in unseren Herzen. Und da ist es jetzt egal, ob mir jetzt im Moment wichtig ist, dass der Herr mir jetzt schon ganz nahe ist oder ob er kommt. Wenn ich mich auf sein Kommen freue, ist es eine Erweiterung, finde ich, dieses Bewusstseins, dass er mir jetzt schon nahe ist. Weil die Bibel sagt an so vielen Stellen, dass er in uns ist, dass wir ihm nahe sind, dass er uns nahe ist, dass diese Nähe, diese Beziehung ja gerade das Christsein ausmacht. Ich habe da überhaupt kein Problem, beides einfach für mich anzuwenden. Und ich meine, dass die Aussage eben sich nicht nur auf eines der beiden bezieht, sondern tatsächlich sagt, du bist nicht allein, der Herr ist dir nahe und er kommt auch bald wieder. Das gehört zusammen. Also zum einen kommt die Freude oder Glückseligkeit aus der persönlichen Annahme des Evangeliums. Erstes Kapitel hat es ja klar beschrieben. Die frohe Botschaft, dass jeder, der das Blut Christi für sich angenommen hat, tatsächlich reingewaschen ist von seinen Sünden und mit dem Gericht auch nichts mehr zu tun hat. Und dass er gerecht vor Gott stehen kann und im Anschluss an die Zeit auf der Erde eben auch beim Herrn sein darf. Diese Gewissheit kommt ganz klar zum Ausdruck im Philipperbrief, auch im dritten Kapitel in Vers 20 und Vers 21. Und das ist jetzt auch ein Link im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel. Da wird es ganz klar formuliert. Weil diese Freude auf der Stellung in Christus gegründet ist. Wir haben ja bereits alle Segnungen in den himmlischen Regionen, Epheser 1, Vers 3. Der Zustand bzw. das Leben auf der Erde soll ja davon geprägt sein, dass uns das gewahr ist. Freude aus ihm zum Leben, durch ihn und mit ihm bis zur Vereinigung mit ihm. Das alles beinhaltet dieses in ihm sein, dieses absolut nahe sein ist ja noch zu wenig, wenn das in dir ist. Ja. Und ein zweiter Grund zur Freude ist, dass Gott nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Also die bloße Existenz des Evangeliums mit der ausgedrückten Freude, Menschenliebe, wie der Titusbrief sagt, und dem vollbrachten Erlösungswerk auf Golgatha ist ja eine Grundlage für eine Freude, die einfach im Raum steht. Die freudige Nachricht schlechthin steht seit 2000 Jahren wie der Elefant im Raum und die Welt versucht drumherum zu kommen. Das ist aber die einzige Lösung. Es ist das Ziel eines jeden Lebens. Es sind also gute Gründe, echte Freude, trotz Leid, Verfolgung, auch Zeitgeist schmerzt uns und damit verbundener ungewisser Zukunft. Und Paulus kann sagen, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Er bekräftigt es so kräftig wie nur möglich. Und unser Ziel ist es tatsächlich, vom Glauben zum Schauen zu kommen, aus der Welt in den Himmel. Und darauf sollen wir unseren Blick richten und nicht auf den kommenden Antichristen. Und der Auftrag für die Zeit, in der der Herr bzw. sein Kommen nahe ist, ist eben die Freude am Evangelium weiterzugeben. Also im Dienst zu stehen, sei es in der Evangelisation, in der Verkündigung, in der geliebten Nächstenliebe, in dem, was wir auch Seelsorge nennen. All diese Dinge sind gelebtes Evangelium. Freude und Güte und all das wirklich zum Nächsten zu tragen. Sich daran zu freuen und sich mitzufreuen. Der zweite Punkt, Motivation und Methode. Philipper 4, Vers 6 und Vers 7. Wenn Christen unserer Art Methode hören, dann werden sie immer sofort wach. In dem Fall nicht besorgniserregend, sondern uns wird hier eine Methodik erklärt. Ich lese nochmal die zwei Verse, ist lang her. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Und jetzt wieder in Christus Jesus. Also was sagt er? Wir übergeben im Gebet alles unserem Herrn und bekommen was zurück. Nämlich einen allen Verstand, alle Rationalität, alle Wissenschaft und Erfahrung übersteigenden Frieden in unsere Herzen, nämlich den Frieden Gottes. Mehr Frieden gibt's nicht. Also, wir sollen betende Menschen sein. Wir sollen alle unsere Sorgen Gott übergeben und ihm dankbar sein. Und dafür bekommen wir dann den Frieden Gottes. Ich glaube auch nicht, dass das zu verstehen ist wie ein Geschäft oder wie ein ich krieg was und ich gebe was, sondern es ist ein Platz machen und dann erfüllt werden. Das ist ein Unterschied. Wenn ich dir irgendwas gebe, was ich nicht mehr brauche und du gibst mir was, was ich toll finde, das ist zu wenig. Das ist nicht das, wovon hier die Rede ist. Wir können Platz schaffen, wir wollen das nicht mehr im Mittelpunkt haben und bekommen dafür den Frieden. Und das ist es, wie diese Beziehung mit dem Herrn lebendig wird. Und deswegen ist dieses Bewahren in Christus Jesus, finde ich, eine wichtige Aussage, die da steht. Es ist viel mehr als einfach nur ein Tausch. Ich habe neulich mal was mitnotiert, sinngemäß. Der Friede Gottes ist das Gefühl heiliger Ruhe und Zufriedenheit, das die Seele des Gläubigen durchströmt, wenn er sich auf den Herrn stützt. Das muss man, glaube ich, nochmal lesen. Der Friede Gottes ist das Gefühl heiliger Ruhe und Zufriedenheit, das die Seele des Gläubigen durchströmt, wenn er sich auf den Herrn stützt. Dieses Stützen ist dieses Weghaben wollen und sagen, ich will das nicht, nimm du das. Und dafür kriegt man den Frieden. Das ist keine Forderung, das ist eine Verheißung. Wir kommen nicht mit einer Forderung zum Herrn, sondern wir machen, was er sagt und dürfen dafür diese Verheißung für uns in Anspruch nehmen. Und Und das ist nur, nicht nur für einen Moment, sondern unsere Herzen werden bewahrt. Das ist andauernd. Wir sind imstande, dadurch geistlich zu denken, zu fühlen und zu handeln. Und das ist eine ganz andere Dimension von Leben. Wir sind fähig, in Kategorien zu leben und zu fühlen, die uns ein Leben in Christus ermöglichen. Und immer dann, wenn wir da wieder aufs Trockene laufen, haben wir wieder, wie du vorher gesagt hast, unsere weltliche To-Do-Liste, unsere Sorgen, unsere Nöte hoch priorisiert. Und das ist der Moment, wo wir wieder loslassen sollten von diesen Dingen und bekommen wieder neu den Frieden in die Herzen und kriegen wieder den Blick für die geistliche Dimension, die es bedeutet, in Christus zu leben. Ein Leben im Machtbereich Gottes, ein Leben auf Erden, aber im Heiligen Geist. Ein Leben, das Gott lenken und leiten kann, in dem er die Prioritäten setzt. Und das ist ein Leben erfüllt mit Frieden und Freude im Heiligen Geist. Paulus schreibt in Römer 14, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir haben so viele Stellen, wo uns erklärt wird, dass wir natürlich unserem Tagwerk nachgehen sollen und dass wir und unsere Kinder natürlich jeden Tag was zu essen brauchen und dass wir dafür auch arbeiten sollen, aber das ist nicht unser zentrales Problem. Das mag schwer sein, vor allem wenn man in einem Umfeld lebt, wo genau das schon nahezu unmöglich oder unmöglich ist. Aber die Bibel sagt es uns ganz klar. Darum geht es nicht primär. Es dreht sich also um eine Sache, die wir nicht riechen, schmecken oder anfassen können. Und trotzdem kann man dieses Gefühl am ganzen Körper und in der ganzen Seele spüren. Wir können geistlich jetzt schon in diesem Reich Gottes leben. Und das ist der Herrschaftsbereich Gottes in uns. Dann herrscht auch in uns, wie hier beschrieben wird, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Auf der Welt gibt es das jetzt nicht. Das kommt im tausendjährigen Reich, das ist jetzt nicht. Das ist wieder so eine Unterscheidung, die wichtig ist. Diese Welt, in der wir leben, ist geprägt und absolut dominiert von Ängsten, Hass, Kälte und Lieblosigkeit. Es ist eine gottlose Welt, weil sie Gott loswerden wollte und weil sie Gott keinen Platz geben will. Die Welt, in der unser Fleisch und wir uns einfach befinden, ist aber auch vergänglich. Und sie ist der Machtbereich des Satans zur jetzigen Zeit. Und das Ziel des Satans war immer, Menschen zu ermorden. Johannes 8,44 sagt das ganz klar, auch andere Stellen. Der zweite Tod des Menschen ist das erklärte Ziel des Satans, dass so viele wie möglich verloren gehen. Parallel dazu ist aber eins seiner Ziele, auch die, die schon gerettet sind, von einem Leben im Geist abzuhalten. Gegen beides hilft das Evangelium. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir keine frommen Spinner werden. Ich will das mal überschreiben mit anders und nicht komisch. Wenn wir die Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium und wenn unsere Güte und all diese Dinge sichtbar werden wollen, macht es ja gar keinen Sinn, wenn wir als komisch dastehen. Auch wieder kann auch jetzt missverstanden werden. Nein, wir sollen anders sein. Und dieses Anderssein ist genau dieses Mitteilen der Freude. Dieses Anderssein ist genau diese Güte und auch dieses Ertragen, wenn dir jemand Unrecht tut, das ein anderer nicht zutage fördert. Und ich weiß aus meiner eigenen familiären Vergangenheit über Generationen, wenn Christen anfangen, gesetzlich zu sein und wenn Christen anfangen, sich besser zu fühlen als der Rest der Welt, dann werden sie komisch wahrgenommen. Das ist eine Gefahr. Das verschließt wiederum den Kanal, die anderen zu erreichen. Keine Assimilation mit der Welt, davon rede ich nicht. Wir sollen anders sein, aber nicht komisch. Unsere Lebensgrundhaltung sollte im Gegensatz zur Welt nicht auf eigener Kraft, Weisheit, wissenschaftlichen Errungenschaften, alles mögliche, Psychologie wird oft mit Seelsorge vermischt und dabei gibt es ein anderes Thema. Das ist nicht unsere Lebensgrundlage. auch nicht im blinden Vertrauen auf die, die am lautesten schreien, Politiker, Presse oder ähnliches. Genau das ist ja die Methode, der später im antichristlichen Reich in den ersten 3,5 Jahren auch auf den Leim gegangen wird. Ja? Das werden genau die Instrumente sein. Propaganda und politische Führer, die vorgeben, sie wüssten, wo es lang geht. Die Menschen verlassen sich auf ihre Kraft und Errungenschaft und halten Gott, das Evangelium, die Bibel für eine Torheit, sagt Paulus. Sie lassen sich auf die Welt ganz ein, sie verlassen sich auf die Welt und fallen damit automatisch unter die Herrschaft des Herrn dieser Weltzeit. Das ist der Satan, 2. Korinther 4, Vers 4 oder Epheser 6, Vers 12 und andere Stellen. Und das bringt Frust und Verbitterung. Und das ist das Gegenteil von Freude. 2. Korinther 4, Vers 4, ich sehe euch blättern, ihr wollt es genau wissen. Da steht's. Das sind Stellen, die Christen oft nicht wahrhaben wollen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Kontext ist hier zwar wichtig, aber sagt ganz klar, der Gott dieser Weltzeit, an anderer Stelle eben der Herr dieser Weltzeit, der hier den Ton angibt, ist Satan. Das schränkt die Allmacht Gottes und sein Wirken in keinster Weise ein. Das ist unter Zulassung Gottes, aber es ist ganz klar. Wir sollen aber anders ausgerichtet sein als die Menschen, die eben hier durch verblendete Sinne das helle Licht des Evangeliums ignorieren. Wir sollen insofern anders ausgerichtet sein, dass wir uns dessen im Klaren sind, dass wir Gäste sind, ohne Bürgerrecht und Fremdlinge hier auf Erden. Philipper 3 ist direkt davor, das ist also absoluter Kontext für unsere Stelle, aber auch Hebräer 11 und so. Also ihr seht, welch wunderbare Klammer der Herr eigentlich um das Thema legt, fast wie so eine liebevolle Umarmung, dass er sagt, worum es mir geht, ist Friede für euch, Freude für euch und dass diese Freude streut, dass andere Menschen auch kommen können. Und unser Herz kann nicht gleichzeitig an Sünde und an den Herrn denken. Also die einfachste Methode, Sünde zu vermeiden, ist an den Herrn zu denken, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und wir haben die Verheißung, dass unsere Herzen bewahrt werden in Christus Jesus, wenn wir uns darauf ausrichten. Das war unser Vers 8, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wenn wir damit beschäftigt sind, haben wir keinen Platz für Sünde. Was mir dabei aufgefallen ist, wenn wir jetzt diese Eigenschaften bedenken, dann werden wir vom Geist gesteuert. Und darum geht's. Und er sagt hier nicht, tut nichts und wartet, was Gott macht, sondern sagt, darauf seid bedacht. Beschäftigt euch damit. Habt das vorne im Kopf. Setzt es auf der To-Do-Liste immer auf Prio 1. Weil unsere Gedanken im Wesentlichen unser Leben bestimmen. Sprüche 23, Vers 7 steht, denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Wenn wir jetzt diese wahren, gerechten und reinen Gedanken, wie es in Vers 8 heißt, denken, dann ist das Ergebnis der Weg zu einem Leben in Wahrheit, Gerechtigkeit und Reinheit. Das ist logisch. Das sind aber auch die Eigenschaften, mit denen man den Herrn Jesus beschreiben könnte. Aber nicht nur das, als Vorbild sehen wir sie auch im Leben des Apostels Paulus. Sie kommen da ganz deutlich zum Vorschein. In dem, was wir über Paulus erfahren, tritt der Herr Jesus für mich förmlich in Erscheinung. Jetzt zum Beispiel hier unser Vers 8. Und auch wenn man in persönlicher Trübsal und Kummer ist und man sein Herz wieder mit Kummer statt mit Freude beziehungsweise Angst vor den Erscheinungen der Zeit füllen möchte, ist das Vorbild immer wieder der Herr und immer wieder auch Paulus, weil er uns einen Ansporn zu dieser Freude gibt. Er sagt im 2. Thessalonicher Brief: Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Er sagt im Philipperbrief: Darauf seid bedacht, das ist der Kopf. Und dann sagt er hier im 2. Thessalonicher 3, der Herr aber lenke eure Herzen. Unsere Herzen zieht's zu der Liebe Gottes und Gott unterstützt es auch noch. Und davon geleitet können wir diese Gedanken denken. Das ist diese Umarmung, von der ich spreche. Das hat nichts mit Leistungsfähigkeit zu tun. Er sagt, der Herr möge ihnen die Kraft geben, dass sie wahre, gerechte und reine Gedanken denken, um so standhaft auszuharren, wie Jesus es vorgemacht hat. Wie sonst sollten wir je auf dieses Niveau kommen? Das wäre fleischlich gedacht und aussichtslos. Ich finde, Paulus bestätigt hier meinen gestammelten Satz vom Anfang: Schau nicht aufs Hindernis, denn sonst fährst du drauf. Es geht tatsächlich darum, sich auszurichten, richtig auszurichten, das Herz auszurichten. Das Leben ist voll Hindernissen und Gründen für unser Herz betrübt zu sein, aber wer den Herrn Jesus in seinem Herzen trägt, der kann eben im positivsten Sinne positiv denken. Er ist das Ziel, das es statt dem Hindernis anzupeilen gilt. Das hat Paulus den Philippern vorgelebt und gelehrt und jetzt fordert er es von uns, beziehungsweise er fordert die Philipper uns und uns auf, auch so zu leben und ergänzt durch die Information aus 2. Thessalonicher 3,5: Der Herr lenke eure Herzen zu der Liebe. Es führt zusammen. Der Vers 9 sagt dann: Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Paulus ist das Vorbild. Paulus führt sich hier selbst als Beispiel an und legt den Philippern ausdrücklich ans Herz, dass sie das Gelehrte jetzt auch anwenden. Und dann stellt er uns ein unfassbares Resultat vor Augen. Der Gott des Friedens wird mit uns sein. Und das geht ja noch über den bloßen Frieden Gottes, den wir auf Basis der Gerechtigkeit erfahren haben. Es ist kein Krieg mehr. Das geht weit über das hinaus. 2. Thessalonicher 5, Vers 23 sagt uns: Er selbst aber, der Gott des Friedens, was? Verbindung zu unserer Stelle, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Da steckt wahnsinnig viel drin. Zentral ist aber hier, dass der Herr es tut. Er soll unser ganzes Wesen ausrichten und er heiligt uns und er bewahrt uns. Wenn wir jetzt in Philipper 4 die Verse 8 und 9 abschließend zusammenführen, dann ergibt sich daraus eindeutig, dass ein gottgefälliges, sinnvolles, friedvolles Leben aus richtig fokussiertem Denken resultiert, dass der Heilige Geist uns ermöglichen will. Das ist die Methode. Und die ist nun wirklich nicht fleischlich. Zum Schluss fasse ich nochmal alles zusammen. Wir haben einen Grund zur Freude, weil wir erlöste Kinder Gottes sind. Das Ziel, das wir anpeilen sollen, ist der Herr selbst und unser zukünftiges Zusammentreffen mit ihm. Unsere Aufgabe bis dahin ist, das für alle Menschen sichtbar zu machen, in dem, was wir sind, im Leben und in dem, was wir sagen, in der Rede. Zweitens, wer als Kind Gottes dem Vorbild Jesu nacheifert, zum Beispiel wie Paulus, der kann sich sicher sein, dass der Gott des Friedens mit ihm sein wird, ihn bewahren wird bis zum Ende. Der Gott des Friedens wird sein Begleiter durchs Leben, ja und auch im Tod sein, auch in unserer jetzigen Zeit. Ein Richter zu erwarten, macht mit diesem ganzen Wissen doch überhaupt keinen Sinn. Es wäre eine falsche Ausrichtung und Zeitverschwendung. Und drittens, Wenn du kein Kind Gottes bist, dann bleibt dir das alles vorenthalten. Dann ist deine Zukunft das Gericht. Die ewige Verdammnis folgt diesem Gericht. Zu Recht. Die gute Nachricht ist aber, dass die Gemeinde Jesu kein Geheimbund ist und dass die einzige Aufnahmebedingung ist, glaube dieser frohen Botschaft, diesem Evangelium. Und für mich das Wichtigste eigentlich heute, viertens, der Herr ist nahe. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein. Amen. Steht bitte auf, dann beten wir. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du alles bereitgelegt hast, durch dein Leben, durch dein Sterben, durch deine Auferstehung, dass wir in dir sein können. Und dass du uns diese Freude schenken willst, die wir nur in dir finden. Und dass wir ganz klar auch lesen dürfen, dass das eine Aufgabe ist, die du uns gibst, aber du lässt uns nicht allein mit dieser Aufgabe. Du möchtest unsere Herzen darauf ausrichten, dass wir unsere Gedanken korrigieren und dass wir dann weitergeben, was uns so freudig macht und dass auch andere Menschen diese Liebe, diese Freude, deine Liebe und deine Freude in uns sehen und wir Helfer sein dürfen, dass sie zu dir kommen dürfen. Ja, dass sie zu dir kommen können, weil eigentlich ist es die Bestimmung, die in all dem liegt. Und wir wollen dir danken, dass wir uns haben, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir Gemeinschaft in dir haben dürfen und dass wir diese Freude auch teilen dürfen. Amen.
Vielen Dank für deine Botschaft. Nimm bitte Grüße mit an die Gemeinde. Ja, dann sind wir am Ende. Ich darf euch verabschieden. Wünsche euch gesegneten Sonntag und gesegnete Woche noch. Und zum Abschluss singen wir noch das Lied 369.